Deutschlandfunk. Der Tag.
Gerüchte gab's schon länger. Aber wie das mit Gerüchten so ist, man weiß es eben nicht so ganz genau. Dann noch die Ansage vom SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, dass man das erst im Spätsommer entscheiden wird. Ja, seit heute sind wir dann alle schlauer und wissen, wen die SPD ins Rennen schickt als Kanzlerkandidaten. Es ist Finanzminister Olaf Scholz. Der Mann, der kein SPD-Chef werden konnte, soll jetzt Kanzlerkandidat werden. Wir gucken uns mal an, wie das zusammenpasst. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Wahlen in Belarus. Der offizielle Gewinner ist laut Wahlamt mit 80% der Stimmen der Langzeitpräsident Alexander Lukaschenka. Seine Herausforderin Svetlana Tichanowskaja glaubt nicht daran und erklärt sich jetzt selbst zur Gewinnerin dieser Wahl, deren Ergebnis sehr umstritten ist, weil viele davon ausgehen, dass die Wahl im Sinne von Lukaschenka manipuliert wurde. Was das jetzt bedeutet für Belarus, auch dazu gibt es eine Einordnung. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Und auf einmal ist er da, der Kanzlerkandidat der SPD. Das muss man jetzt auch nicht spannender machen, als es ist. Es wird Olaf Scholz, bisher auch bekannt als Finanzminister. Die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die haben ihn nominiert. Im Präsidium und im Vorstand war man sich einig, das ist alles einstimmig, abgesegnet, abgelaufen. Olaf Scholz soll es bitteschön werden. Eine Mega-Überraschung ist das jetzt nicht, aber es ist interessant, über die Hintergründe zu sprechen. Und das machen wir jetzt mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Frank, du kommst ganz frisch von einer relativ kurzfristig angesetzten Pressekonferenz heute von der SPD. Und da ging es natürlich um die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. Was kannst du uns darüber erzählen?
Also für mich war das schon ein sehr bizarres Bild, was sich da gezeigt hat. Das Ganze hat stattgefunden im ehemaligen Berliner Gasometer in Schöneberg, im Stadtteil Schöneberg. Und in der Tat, man hatte ganz kurzfristig eingeladen zu dieser Pressekonferenz. Ich habe es, glaube ich, 2 Stunden vorher erfahren. Um 14 Uhr ging das Ganze dann los. Und das Bizarre war für mich da, diesen Olaf Scholz in der Mitte eingerahmt von den beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu sehen, von den beiden, die ihn ja so vehement bekämpft haben. Mhm. Das war ja gewissermaßen das Feindbild der Olaf Scholz. Das war das Gesicht der Sozialdemokraten der Großen Koalition. Und die beiden wollten ja diese große Koalition beenden.
Am liebsten verlassen, ja, genau. Mhm.
Als es um den Parteivorsitz ging. Und da habe ich mich dann gefragt, als er dann in höchsten Tönen gelobt wurde, eingangs von den beiden, sie haben das immer so abwechselnd getan, überwiegend auch abgelesen. Da habe ich mich gefragt, was muss dem jetzt durch den Kopf gehen? Und er hat dann selber ein paar Antworten eigentlich in meinen Augen geliefert. Vor allen Dingen war das Genugtuung, meiner Ansicht nach.
Ah, okay, wenn du sagst, er hat selbst Antworten geliefert, welche denn? Welche fandst du da bemerkenswert?
Naja, dass er eben gesagt hat, beispielsweise, wichtig ist, dass man geschlossen steht, wenn man in einen Wahlkampf gehen will. Diese Geschlossenheit, die habe ich erfahren in den vergangenen Wochen und Monaten. Also er hat das so weglächeln können, dass es ja auch erhebliche Vorbehalte gegen ihn gegeben hat, auch inhaltlicher Art. Man darf ja nicht vergessen, Olaf Scholz war Generalsekretär unter Gerhard Schröder. Olaf Scholz ist der letzte verbliebene prominente SPD-Vertreter der Agenda 2010, die ja eigentlich sehr, sehr viele linke Sozialdemokraten gerade als Ursache allen Übels, mhm, als Ursache des Niedergangs der deutschen Sozialdemokratie sehen. Und da sagt er dann, ja, ich finde es schön, das tut gut, deswegen fühle ich mich heute gut, dass jetzt alle hinter mir stehen. Und am Ende der Pressekonferenz schwang dann noch so ein bisschen Demut mit. Da meinte er, ich habe schon viel erlebt und viele Wahlkämpfe mitgemacht, aber das ist immer noch was ganz Großes, dass ich jetzt für diese Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen darf als Spitzenkandidat. Machen wir was draus.
Ich habe dir jetzt gut zugehört, Frank, ne? Und ich denke dann, während du erzählst, denke ich auch schon immer parallel noch ein bisschen nach. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du gerade erzählt hast, dann wirkt ja das, diese Geschlossenheit, die man da ja eigentlich symbolisieren möchte bei so einem Termin, wirkte aber gar nicht so richtig so. Stimmt das? Sehe ich das richtig? Habe ich dich richtig verstanden?
Naja, das ist jetzt meine persönliche Beurteilung. Mhm. Die große Frage ist ja, wie lange hält diese Geschlossenheit? Und man hat in der Vergangenheit immer wieder gesagt, man hat gerade bei der Nominierung von Kanzlerkandidaten große Fehler gemacht, als man beispielsweise 2013 einem Peer Steinbrück, einem konservativen Sozialdemokraten, ein linkes Programm überstülpen wollte. Und bei Martin Schulz hat das, wir wissen das alle, auch nicht geklappt mit dem, was man von ihm erwartete. Also der musste sich auch verbiegen. Und die gleiche Gefahr besteht jetzt ja nun auch. Also ein Olaf Scholz, heute wurde das auch noch mal gesagt in der Pressekonferenz, dass die SPD Hartz IV überwinden will und hinter sich lassen will. Also da kommt einem Olaf Scholz meiner Ansicht nach einiges hoch, wenn er sowas hört. Und er war da auch, als Andrea Nahles das im Rahmen ihres Sozialstaatskonzeptes eingebracht hatte, da war er auch mit der Formulierung, wir lassen Hartz IV hinter uns, nicht wirklich einverstanden. Also da ist er schon auf anderen Wegen unterwegs und er muss aber eine linke SPD-Politik der neuen beiden Parteivorsitzenden nun irgendwie im Wahlkampf verkaufen, muss sich arrangieren. Und das beste Beispiel dafür ist ja, dass Saskia Esken gestern Abend noch im Sommerinterview im ZDF gesagt hat, wir brauchen eine neue progressive Mehrheit. Das hat sie heute bei der Vorstellung noch einmal wiederholt. Wir wollen mit Grünen und Linken eine Regierung bilden. Aber wie das wirklich gehen soll, das steht ja in den Sternen. Und Olaf Scholz wurde dann auch gefragt, ob er ausschließen würde, nochmal in eine große Koalition mit der Union zu gehen. Ausgeschlossen hat er gar nichts. Er hat dann nur gesagt, wir wollen diese Koalition überwinden.
Aber warum nominiert die SPD Olaf Scholz, den sie ja für das höchste Parteiamt, also den Vorsitz, nicht wollte, jetzt für den Kampf um das Amt als Regierungschef? Liegt es schlicht und ergreifend daran, dass es auch sonst niemanden gibt in der SPD, der den Job machen könnte?
Ja, natürlich. Das ist ja auch ein Himmelfahrtskommando. Also der Ausgang ist ja völlig ungewiss. Im Grunde muss Olaf Scholz jetzt eine Chance nutzen, die er nicht hat. Also wenn man sich die Umfragewerte anguckt, dann mag ja keiner dran glauben, dass die SPD wirklich den Kanzler stellen wird. Und
der jüngste Deutschlandtrend liegt so bei 15%, glaube ich, ungefähr für die SPD. Ne?
Genau. Mhm. Und es ging ja dann sogar so weit, und darüber muss er sich dann sicherlich auch wieder geärgert haben, und das wurde heute in der Pressekonferenz korrigiert, dass Saskia Esken gestern bereits sagte, wir brauchen eine neue Mehrheit für dieses Land, aber wir können uns auch vorstellen, als Juniorpartner in eine Koalition mit den Grünen zu gehen. Also machen wir Robert Habeck zum Kanzler. Wir locken die Grünen damit, nicht zur Union zu gehen, nicht Juniorpartner der Union zu werden, sondern den Kanzler zu stellen. Aber dann wäre die SPD Nummer zwei und die Umfragewerte geben das ja auch hin. Aber dafür will doch ein Olaf Scholz nicht antreten. Der hat wiederum auch immer wieder lange Zeit von einer Ampelkoalition geträumt. Aber das ist ihm jetzt eigentlich schon ausgeredet worden. Und selbst diese linke Mehrheit, Rot-Rot-Grün, die gibt es ja derzeit in den Umfragen noch nicht. Und heute wurde dann immer wieder betont, ja, natürlich wollen wir eine Regierung anführen, wir wollen stärkste Kraft werden. Und das hat dann auch Saskia Esken noch einmal einräumen müssen, dass man eben nicht als Nummer zwei nach den Grünen ins Rennen gehen will. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gab niemanden anders. Die beiden haben Gespräche geführt. Man hat mit Rolf Mützenich gesprochen, man hat Manuela Schwesig gesprochen. Der eine wollte nicht, dem ist das, glaube ich, zu viel, sich verheizen zu lassen. Manuela Schwesig hat das Problem, dass sie gerade ihre schwere Krebserkrankung überwunden hat. Mhm. Und dann auch nicht zur Verfügung stand. Und Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken selbst, die ja sagen könnten, einer von uns macht's, die haben von Anfang an zu erkennen gegeben, wir trauen uns das nicht zu. Ist jetzt meine Interpretation, aber sie haben gesagt, wir machen es nicht.
Ich würde noch mal gerne auf was zu sprechen kommen, was Saskia Esken heute ja auf jeden Fall auch getwittert hat. Für sie hat Olaf Scholz den, Achtung, Kanzler-Wumms, ein schönes Wort. Hat er den wirklich, diesen Wumms?
Ja, er versucht zumindest krampfhaft das zu beweisen, also auch in sprachlicher Art. Also Olaf Scholz ist eigentlich bekannt vielen immer noch als der Scholzomat, der keinerlei Emotionen zeigt, der
ganz nüchterner Typ eigentlich, ne?
Genau, der ganz gestanzt Parteiphrasen in Interviews runter leiert. Und das ist ihm vielfach gesagt worden. Das ist ihm schon gesagt worden beim Rennen um den Parteivorsitz. Du musst mal ein bisschen aus dir rauskommen. Das hat er dann auch versucht. Und dann hat er sich auch spitzbübisch gewissermaßen gefreut, als ihm dann dieser Satz rausgekommen ist: Wir machen das jetzt mit Wumms. Das hat er ein ums andere Mal wiederholt. Also mit Wumms ein Riesenkonjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise. Das Gleiche war, als er Wochen vorher davon gesprochen hat, wir holen die Bazooka raus. Also damit will ich sagen, er ist auch entsprechend beraten worden. Er soll ein bisschen lockerer werden, auch in sprachlicher Hinsicht, um bei der Bevölkerung besser anzukommen. Aber da haben viele doch den Eindruck, das ist er eigentlich nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie er das im Wahlkampf machen wird, ob er da wirklich punkten kann mit einem Wumms.
Der Wumms, wir werden das weiter beobachten. Wie ist es denn eigentlich, jetzt ist es ja noch mehr als ein Jahr bis zur Bundestagswahl, ist es eigentlich eine sehr frühe Kandidatur? Wie kann man das bewerten?
Ja, das sieht man jetzt als Chance, dass man vor den anderen sich erklärt. Also die Union ringt ja da noch mit sich. Und das ist ja auch die ganz große Frage, ob er jetzt doch noch eine Chance hat im Rennen um die Kanzlerschaft, hängt ja ganz sicherlich davon ab, ob beispielsweise der überaus populäre, derzeit in der Corona-Krise populäre Markus Söder antreten wird bei der Union als Kanzlerkandidat. Sollte es Armin Laschet werden, sagen viele, naja, dann hat Olaf Scholz doch wieder bessere Karten. Also so wird ja schon gepokert und kalkuliert jetzt. Und da will man jetzt davon profitieren, dass Olaf Scholz in der Großen Koalition der beliebteste Sozialdemokrat in der deutschen Bevölkerung ist, dass er punkten konnte eben mit seinem Krisenmanagement als Finanzminister. Das ist bei vielen gut angekommen. Da kann man dann sagen, seht her, wir haben einen, der hat das gut gemacht. Das wurde heute auch immer wieder betont. In der Corona-Krise hat der für Stabilität gesorgt und die Union ringt noch dermaßen mit sich und die brauchen so lange, bis sie sich überhaupt festgelegt haben auf einen Kandidaten. Also das will man nun als Vorteil nutzen. Das kann allerdings dann auch ganz schnell wieder nach hinten losgehen, wenn das nicht so läuft für die SPD, wie man sich das vorstellt. Also wenn es da doch zu Misstönen kommt. Heute hört man ja keinen einzigen, der Vorbehalte deutlich macht, äußert gegenüber Olaf Scholz. Aber das ist ja alles nicht vom Tisch. Also auch die Jusos hatten sich ja gegen ihn stark gemacht im Schaulaufen um den Parteivorsitz, sich für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ausgesprochen. Und da müssen die ja noch alle kräftig überzeugen, dass er jetzt auf einmal doch der Richtige ist. Also das kann auch sehr schnell wieder in die Brüche gehen.
Ich würde gerne noch mal mit dir auf dieses ARD-Sommerinterview zu sprechen kommen, das, was Saskia Esken gestern gegeben hat. Und auch eben diese Koalitionswünsche. Also erwähnt werden eben die Grünen, die Linken. Aber die Signale, die die Grünen und ja auch Markus Söder senden, die deuten ja viel eher in Richtung Schwarz-Grün. Verschließt die SPD da gegebenenfalls die Augen vor der Realität?
Ja, das habe ich heute auch gefragt in der Pressekonferenz, wie man die Grünen da eigentlich ins Boot holen möchte. Und die Grünen werden einen Teufel tun, meiner Ansicht nach, sich vorzeitig festzulegen. Man merkt das schon, dass die mittlerweile viel näher bei den Christdemokraten und selbst bei der CSU sind, dass man sich da mit einem Markus Söder plötzlich viel eher vorstellen kann, mit ihm zusammenzuarbeiten, viele jedenfalls, als mit den Sozialdemokraten. Warum? Auch darum, weil man sieht, dass es keine linke Mehrheit mehr gibt. Also in der vergangenen Legislaturperiode hätte man diese Mehrheit nutzen können. Da gab es tatsächlich eine, auch im Bundestag hätte man mit Linkspartei und Grünen und Sozialdemokraten einen Kanzler wählen können. Aber da ist man ja, wie du sagst, da ist man ja weit von entfernt und davor verschließen viele die Augen. Und ich glaube, die Grünen werden da erstmal lange, lange abwarten, ehe sie sich da festlegen. Das werden sie wahrscheinlich im Wahlkampf gar nicht tun, sondern das völlig offen lassen.
Was ich mich noch gefragt habe, Frank, dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Zickzackkurs dieser SPD, dieser Partei. Wie muss der eigentlich wirken auf SPD? Mitglieder, sind die vielleicht auch nachhaltig etwas verwirrt? Was würdest du sagen?
Ja, natürlich. Die sind sicherlich verunsichert. Ich erinnere mich ja auch an die Regionalkonferenzen, wo sich die Kandidaten für die Nahles-Nachfolge vorgestellt haben. Und habe da einen im Ohr, der sagte: Lieber Olaf, wie willst du uns eigentlich noch glaubhaft davon überzeugen, dass wir in dieser großen Koalition, die doch die SPD so nach unten gebracht hat, weil alles bei der Union hängen blieb, wie willst du uns glaubhaft vermitteln, dass du Parteivorsitzender werden willst? Das ist ihm dann nicht gelungen. Aber jetzt wird er eben Kanzlerkandidat. Das ist ja eigentlich noch eine Spur mehr. Und natürlich sorgt das für Verunsicherung. Aber das zeigt dann auch die Verzweiflung innerhalb der SPD, weil man eben niemanden Prominentes hat. Oder nenn mir jemanden, wo man dann sagen würde, ja, das ist eine Persönlichkeit, die hätte Chancen, auch in der Bevölkerung wirklich anzukommen. Also da ist die Not wirklich groß bei der SPD, aber sicherlich auch die Verunsicherung bei Sozialdemokraten. Was man allerdings sagen muss, ich habe es angesprochen, die Corona-Krise hat schon noch einiges verändert. Da hat er durchaus an Reputation gewonnen. Hätte es keine Corona-Krise gegeben, ich glaube, er wäre dann doch nicht so ohne weiteres Kanzlerkandidat geworden. Da gab es ja sogar Überlegungen bei Esken und Walter Borjans, ob man überhaupt einen Kanzlerkandidaten bräuchte. Und dafür sind sie dann auch schon viel gescholten worden. Und dann wurde gesagt, eine so stolze Partei wie die SPD mit dieser Geschichte, die muss natürlich den Anspruch haben, einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Aber wie gesagt, Olaf Scholz ist sicherlich ein Krisengewinnler, ein Gewinnler von dieser Corona-Krise.
Frank, danke dir für die Einschätzung hier in der Tag.
Alles klar, danke, schönen Tag noch.
Die Reaktionen auf das Ergebnis der Wahl in Belarus sind heftig. Es hat viele Proteste gegeben in der Nacht von gestern auf heute. Nicht nur in der Hauptstadt Minsk, da waren es ungefähr 100.000 Demonstrierende, sondern diese Demonstranten und Demonstrantinnen sind auch in vielen anderen Städten in Belarus auf die Straße gegangen. Die Polizei ist offenbar hart dagegen vorgegangen, gegen diese Proteste. Wasserwerfer, Gummigeschosse, Tränengas wurden eingesetzt, aber es gab eben auch Angriffe von Demonstrierenden. Und bisher meldet es nur die Nachrichtenagentur Reuters, aber ein Demonstrant soll bei diesen Protesten ums Leben gekommen sein. Die Lage heute Nacht war offenbar chaotisch, teils auch unübersichtlich. Mit unserem Korrespondenten Tilko Gries gucken wir nochmal genauer hin. Laut offiziellen Ergebnissen hat Alexander Lukaschenka die Wahl für sich gewonnen. Der Mann, der Belarus seit 26 Jahren mit harter Hand regiert. Tilko, du hast am Freitag im Vorfeld zur Wahl schon mit Katharina Pietz gesprochen hier in der Tag. Und du hast gesagt, zum einen, die Wahl wird manipuliert werden, weil es gar keine Kontrolle geben wird. OSZE-BeobachterInnen, die sind gar nicht dabei gewesen. Und du hast gesagt, Lukaschenka wird gewinnen. Darauf verwettest du deinen Corrie-Job. Du hast den Corrie-Job noch, ne?
Ja, den habe ich immer noch, richtig. Ich hätte tatsächlich, wenn ich mich auf eine Zahl hätte eingelassen, dann hätte ich nicht 80% gewettet. Das erschien mir dann doch irgendwie angesichts der Verhältnisse und der vielen Demonstrationen der Opposition und der sichtbaren Popularität erschien mir das dann doch unangemessen. Aber so ist also jetzt die offizielle Erklärung. Angeblich also 80% für Lukaschenka. Und jetzt stehen wir, ja, du hast es gesagt, es gab eine Nacht, die voller Gewalt war und in der Menschen auf die Straße gegangen sind, in der es Gewalttätigkeiten dann von beiden Seiten gegeben hat, aber das Gros der Gewalt tatsächlich, soweit ich das nachvollziehen kann, eben vom Staat ausging und der Polizei. Jetzt stehen wir vor einem weiteren Abend und einer weiteren Nacht und seit einigen Minuten, oder zumindest habe ich es vor ein paar Minuten gesehen, gibt es eben auch den Aufruf, heute Abend, 19 Uhr Ortszeit, wieder auf die Straße zu gehen. Also wahrscheinlich wird auch die nächste Nacht nicht ruhig für Belarus.
Dann lass uns noch mal gucken auf dieses Wahlergebnis. Also laut Wahlkommission, laut belarussischer, hat Lukaschenka gewonnen mit 80% der Stimmen. Seine Herausforderin Tichanowskaja knapp 10%. Lass uns das doch mal aufdröseln. Also wie kommen diese 80 bzw. diese 10% zustande und wie belastbar sind diese Zahlen?
Ich weiß nicht, wie die Wahlkommission auf diese Ergebnisse kommt. Das sind, wie man so sagt auf Russisch, gezeichnete Ergebnisse, gemalte Ergebnisse, also sprich eigentlich ausgedachte Ergebnisse. Warum kann ich so sicher sagen, dass das so ist. Es hat verschiedene Organisationen gegeben, die das ja schon geahnt haben, dass da manipuliert wird. Und sie haben selber sozusagen Testreihen gemacht. Sie haben auch die Menschen befragt an verschiedenen Wahllokalen, davor, danach, haben sie gefragt, wie stimmt ihr ab, wofür stimmt ihr ab? Und bei diesen Befragungen ist ungefähr das Gegenteil dabei rausgekommen, dass Tichanowskaja so um die 70% bekommen hat und Lukaschenka etwa 10% und der Rest ging dann eben noch an die anderen Kandidaten. Sind das auch gefärbte Umfragen? Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, wahrscheinlich nicht richtig in der Mitte, sondern es ist absehbar, denke ich, es ist sehr wahrscheinlich, dass Lukaschenkas Popularität tatsächlich sehr stark gesunken ist. Dafür sprechen ja auch die ganzen Themen, die in den vergangenen Wochen nur eine Rolle gespielt haben. Der Umgang mit der Corona-Pandemie zum Beispiel, die Wirtschaftslage wird eine Rolle gespielt haben. Und was gibt es noch für Hinweise? Die Organisationen oder es gibt eine Bewegung, Golos in Belarus, das heißt auf Deutsch Stimme. Da haben die Leute online ihr Stimmverhalten hinterlegt. Also haben nicht nur real abgestimmt, sondern haben auch online sozusagen angegeben, also haben sich registriert mit ihrer Telefonnummer. Das konnte man aber auch anonym und dann gesagt, also ich habe so und so abgestimmt. Und auch die Ergebnisse weisen total darauf hin, dass Tichanowskaja sehr viel mehr Stimmen bekommen hat, als der Staat jetzt bereit ist, ihr zuzugestehen.
Also so ganz genau, wenn wir aber ehrlich sind, können wir es nicht sagen. Du kannst es nicht sagen, Nein. Ich kann es auch nicht sagen. Im Moment kann es niemand genau. So richtig sagen. Okay, gucken wir trotzdem nochmal auf Tichanowskaja. Also diese 10%, zumindest laut offizieller Wahlbehörde, du hast ja gerade schon erklärt, gibt eben auch ganz andere Zahlen. Jetzt hat sie sich ja auch schon geäußert, und zwar, dass sie diese Niederlage nicht anerkennt. Mehr noch, dass sie sich eben als Gewinnerin sieht. Und sie fordert Lukaschenka jetzt zum Rücktritt auf. Wie ist das zu bewerten? Beziehungsweise wie wird das denn jetzt weitergehen in Belarus?
Svetlana Tichanowskaja hat eine ja wirklich schwierige Rolle, finde ich, jetzt nach diesen Protesten. Wenn sie offen dazu aufruft, auf die Straße zu gehen, sich zur Wehr zu setzen und so weiter, kann ihr das eben auch schnell ausgelegt werden als ein Aufruf zu Gewalt oder ein Aufruf zu Unruhen. Das steht unter Strafe, dann würde sie wahrscheinlich innerhalb weniger Stunden abgeholt. Nee, wahrscheinlich nicht nur deswegen, sondern vielleicht auch, weil es ihrem Naturell entspricht und sie Gewalt ablehnt, was ich hier abnehme, ruft sie dazu auf, friedlich zu bleiben und mit gesetzlichen Mitteln zu protestieren. Das Problem ist, in der belarussischen Verfassung steht natürlich drin ein Versammlungsrecht für die Menschen und insofern könnte man die Verfassung hochhalten und sagen, so, wir haben das Recht, uns heute Abend 19 Uhr zu versammeln auf dem und dem großen Platz und trotzdem werden die Leute wahrscheinlich wieder weggeräumt werden von der Staatsgewalt. Also was soll sie machen, Svetlana Tichanowskaja? Sie laviert deshalb ein bisschen und bleibt ein bisschen, ja, nicht ungenau oder ein bisschen diffus. Sie verurteilt die Gewalt, sie bietet Lukaschenko ein Gespräch an, sie fordert ihn auch zum Amtsverzicht auf, aber sie bleibt sehr, sehr diplomatisch. Also sie ist nicht konfrontativ in ihrem Auftreten. Das ist sie in den vergangenen Wochen nicht gewesen und das ist sie heute auch nicht gewesen. Das übrigens unterscheidet sie sehr vom Amtsinhaber, von Alexander Lukaschenka, von dem wir in den vergangenen Tagen und auch heute viel Aggressivität vernehmen. Das kann man nicht anders beschreiben. Er hat heute die Menschen, die gestern Nacht auf der Straße waren, mittelbar als Schafe bezeichnet. Also dumme Schafe. Ja? Mhm. Das ist auch im Belarussischen keine Konnotation für irgendwie ein kluges Tier oder so. So, das ist nichts, glaube ich, was zur Deeskalation beiträgt und wird von den Menschen als ein weiteres Beispiel für die Arroganz der Macht gewertet werden.
Glaubst du denn, da kommt es jetzt noch zu einem richtigen Machtkampf oder ist Lukaschenka einfach der Mann, der eben sagt, es ist mir jetzt egal, was meine Herausforderin da irgendwie sagt, ich bin jetzt gewählt, diese 80%, das ist die offizielle Zahl der Wahlkommission, fertig, aus.
Das wird er sagen. Ja, die Frage wird sein, und das kann man tatsächlich, insofern könnten wir fast jeden Tag sprechen für den Podcast, kann man tatsächlich, glaube ich, immer nur von Tag zu Tag, vielleicht auch nur von Vormittag zu Nachmittag, von Nachmittag zum Abend und so weiter, kann man das nur beurteilen, weil man nicht ganz genau weiß, was passiert. Zum Beispiel kommen jetzt seit einigen Stunden Meldungen aus einer Fabrik, dass dort teilweise zumindest wohl gestreikt wird. Auch das ein Mittel des Protestes. Also ein staatliches Unternehmen, die Arbeiterinnen und Arbeiter legen ihre Arbeit nieder und tun einfach nicht mehr das, wofür sie bezahlt werden. Greift das jetzt um sich? Bleibt es dabei? Es gibt so einen Aufruf, der kursiert, dass morgen auch andere Betriebe bestreikt werden. Aber das muss dann ja auch erstmal noch geschehen. Oder geschieht das dann auch? Und wie antwortet denn dann eigentlich der Staatsapparat? Wie antwortet Lukaschenko? Wenn das so weitergeht, ein paar Tage, dann wird es ja immer schwieriger für ihn zu behaupten, dass er der legitime Präsident ist. Aber ich hebe so die Hände und zucke die Schultern und sage, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß er ja auch nicht.
Das müssten wir dann im Endeffekt, eben wie du es schon gesagt hast, nochmal besprechen. Du hast das am Freitag auch schon mal erklärt, Tico, aber jetzt mal vorausgesetzt, nicht jeder hat den Podcast Der Tag vom Freitag gehört. Würde mich trotzdem nochmal interessieren, für was steht Tichanowskaja? Also sie hat ja gesagt, ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich Macht will. Ich will Gerechtigkeit. Kannst du das nochmal ein bisschen mehr mit Inhalt auffüllen, was sie damit meint?
Gerechtigkeit ist für sie ein ganz einfaches Schlüsselwort tatsächlich und alles, was sie will, sagt sie, sind gerechte Wahlen, faire Wahlen, freie Wahlen, wo die Menschen antreten können, die antreten wollen. Wenn er will, dann auch Alexander Lukaschenko. Sie hat nie gesagt, wir wollen Wahlen ohne den Amtsinhaber. Wir wollen nur Wahlen, wo der Wahlkampf schon mal gerecht ist, fair ist, wo es einen gleichmäßigen Zugang gibt zu den Massenmedien zum Beispiel, wo wir uns versammeln können und Wahlkundgebungen abhalten können an jedem Ort, wo wir das wollen.
Wo bestimmte Oppositionsparteien nicht direkt im Vorfeld ausgeschlossen werden von der Wahl.
Ganz genau. Mhm. Und wo bestimmte Kandidaten nicht vorher in den Knast gesteckt werden, so wie es geschehen ist, mit ihrem Mann, mit Sergei Tichanowski.
Das für den sie ja dann erreichen. Jetzt stellvertretend angetreten ist. Ne? Sie wollte einfach den Job
genau.
weiterführen. Ja,
okay. Genau, genau. Und deswegen hat sie gesagt, das stelle ich mir vor unter Gerechtigkeit. Und sollte ich Präsidentin werden, dann möchte ich eine solche Wahl innerhalb eines halben Jahres durchführen. Ja, dazu wird es jetzt erst einmal nicht kommen, weil sie nicht Präsidentin wird, jedenfalls nicht auf diesem ganz einfachen Wege eines normalen Wahlsieges.
Jetzt haben ja die unmittelbaren Nachbarn Polen und Litauen schon reagiert in Bezug eben auf diese Proteste in der Nacht von gestern auf heute. Also die haben dazu aufgerufen, dass belarussische Behörden demokratische Standards anerkennen sollen und sie auch einhalten sollen. Wie positioniert sich Russland eigentlich jetzt nach dieser Wahl in Belarus? Weil das Verhältnis ist ja durchaus wechselhaft.
Russland erkennt diese Wahl und den Wahlsieg, den mutmaßlichen, erkennt es an. Wladimir Putin hat heute Vormittag gratuliert seinem Kollegen in Minsk und hat ein Telegramm geschickt und er hoffe weiter auf gute Zusammenarbeit, stand da sinngemäß drin. Da war er einer der Ersten, also der chinesische Präsident Xi war noch ein bisschen früher da. Da haben wir Korrespondenten hier Witze gemacht, dass er vielleicht einfach schon wach war, während in Moskau noch geschlafen wurde. Aber ja, das war zu erwarten, dass Wladimir Putin an der Art und Weise, wie diese Wahl zustande, diese sogenannte Wahl durchgeführt wurde und wie das Ergebnis jetzt angeblich aussieht, dass er daran nichts auszusetzen hat. Wladimir Putin ist ja nicht ganz so lange Präsident wie Alexander Lukaschenko, aber nah dran.
Ja.
Und diese beiden unterscheiden sich in vielen Punkten, aber sie haben auch Ähnlichkeiten und sie sind beide Autokraten. Und sie regieren ihr Land auf eine Art und Weise, die Gewaltenteilung, freie Meinungsäußerung ausschließt, beziehungsweise sehr, sehr, sehr stark einschränkt. Da sind sie sich sehr ähnlich. Und Russland und Moskau und Wladimir Putin hat eine Denke, so eine geopolitische Denke, dass er in so Einflusssphären denkt. Und es gibt einfach aus seiner Sicht Länder, die gehören nun mal in den russischen Einflussbereich. Die Ukraine gehört dazu, Georgien gehört dazu, viele andere Länder auch, aber Belarus auch ganz, ganz bestimmt. Also wenn da jetzt jemand käme und sagen würde, wir machen jetzt, weiß ich nicht, wir wollen jetzt, es geht noch nicht mal darum, dass Belarus, also dass jemand sagen würde, wir wollen jetzt nach Europa oder so, würde schon reichen, wenn wir sagen, wir machen jetzt so eine Art Schweiz und machen uns neutral oder so. Das würde großes Missfallen erregen und da würde Russland sicherlich seine Hebel benutzen, ökonomischen Hebel, wirtschaftlichen Hebel, um das zu verhindern.
Tilko, du hast mir eben vor dem Gespräch erzählt, wie du eigentlich arbeitest in so einer Wahlnacht im Endeffekt, wo ja dann auch alle was von dir wollen, also wir von der Tag und der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und so weiter und so fort. Und du fährst dann gar nicht nach Hause, ne? Du bleibst einfach im Studio, oder?
Ich bleibe im Studio, ja. Ich habe eine Matratze hier um die Ecke. Immer, normalerweise steht sie so hochkant, aber in solchen Dingen wird sie, dann lege ich sie mir hier ins Studio. Das ist auch der ruhigste Raum hier in diesen Gemäuern sozusagen, die wir haben. Und dann, ja, weil da sind also irgendwie, da kommt's, da kriege ich vielleicht 3 Stunden Schlaf in der Nacht oder so. Und dann habe ich hier so eine kleine Decke und ein Kopfkissen und dann bleibe ich hier. Direkt unterm Mikrofon sozusagen.
Und das spart dir eben im Zweifelsfall kostbare Zeit. Dafür klingst du sehr wach, Tilko. Vielen Dank, dass du uns das hier nochmal eingeordnet hast, die Wahl in Belarus für der Tag. Danke dir.
Danke euch.
Das war der Tag. Ein heißer, so insgesamt temperaturtechnisch betrachtet. Ich meine, ich habe es gut. Ich sitze gerade noch in einem klimatisierten Studio, freue mich aber schon auf die entspannten 36 Grad, wenn ich gleich mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Wir sind morgen wieder da. Versprochen, großes Ehrenwort. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich über Anregungen und konstruktive Kritik. dertag@deutschlandfunk.de ist die richtige Adresse. Sonja Meschkat ist mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein. Thank you.